Meine sehr verehrten Damen und Herren.
Ich begrüße Sie zur 7. Vorlesung von Kritik der reinen Computation für den 8. Januar 2021. Dies ist also die erste von noch verbleibenden 7 Vorlesungen im neuen Jahr. Wir sind demnach etwa in der Mitte unseres Wegs. Anlass genug, über das bisher Gesagte zu reflektieren, bereits generierte, eher lose Verknüpfungen zu sichten, ordnen und miteinander zu größeren Argumentationsnetzwerken zu verflechten. Die in der Einführungsvorlesung noch als Programm vorgestellte Frage, inwiefern Computation, das heißt die Speicherung, Übertragung, Prozessierung und damit vor allem Berechnung von Informationen und Daten nicht nur eine rein technologische Angelegenheit ist, sondern auch rhetorische Aspekte beinhaltet, konnte relativ schnell mit bestätigenden Argumenten belegt werden, indem ich nicht nur ihre Logik, am Beispiel der binären Arithmetik der CPU, als Logistik umdeutete, sondern Computation hinsichtlich ihrer medien- und wissensarchäologischen Tiefenschichten durchleuchtete. Zu erinnern sei an die Etymologie von Computare, die Osterberechnung als Computus, dann zuletzt an die Zeit der Aufklärung im späten 18. Jahrhundert, als die ersten Manufakturen der Denkarbeit bestehend aus etwa 100 menschlichen Computern durch Unternehmermathematiker wie Gaspari Stuproni gebildet wurden. Nachdem ich die Frage nach dem Rhetorischen der Computation entlang dem Begriff der Reinheit vertieft habe, habe ich den vorgesehenen Weg gleich über die Statistik verlassen. Von Computation als Logik, Logistik und Rhetorik bin ich über ihre Verschränkung mit Statistik und Machtausübung schließlich bei einer allgemeinen Kritik der Computation im Feld ökonomisch-gesellschaftlicher Verstrickungen mit dem Kapitalismus als System angelangt. Seit der 4. Vorlesung ging es dann nicht mehr nur darum, die Unreinheit der Computation aufzuzeigen und verschiedene Aspekte möglicher Auswege zu zeigen, sondern analog zur Immanuel Kants Frage, ob reine Vernunft möglich wäre und wenn, dann unter welchen Bedingungen, um die Frage nach den Möglichkeitsbedingungen einer reinen Computation. Kritik der reinen Computation nun hoffentlich mit allen möglichen Implikationen. Das strategische Proklamieren, dass eine reine Computation möglich wäre, die aber gleichzeitig selbstreflektierend sich als unrein deutet, provoziert das Nachdenken über alternative, selbstermächtigende Wege und Szenarien gegen die im aktuellen digitalen Kapitalismus vorherrschenden Machtstrukturen. In dieser 7. Vorlesung möchte ich nun 2 Verflechtungen, die ich bisher mangels genügender Einsicht versäumt habe, entfalten. Erstens werde ich meine Ausführungen zur Idee der Reinheit aus der 3. Vorlesung, zur linearen Regression und dem Konzept der Korrelation aus der 5. Vorlesung und allgemeiner über die diversen Schichten digital-komputatorische Prozesse aus der 4. Vorlesung mit der in der letzten 6. Vorlesung dargestellten und von Karl Marx formulierten Wertabspaltung und Wertbildungstheorie reaktivieren. Zweitens werde ich daran anschließend das bisher Entwickelte nochmals mit dem Begriff des Dispositivs kurzschließen, um dann schließlich zum Ende einen Ausblick auf die verbleibenden 7 Vorlesungen zu formulieren, die wie bereits angedeutet alternative, selbstermächtigende Denkweisen, Strategien und Szenarien gegen die vorherrschenden Machtstrukturen darlegen sollen. Ich habe mich mit Marxens Wertabspaltungs- und Wert- und Warenbildungstheorie beschäftigt, weil ich an Donna Haraways Kritik der Herrschaftslogik der Informatik, die alles auf dieser Welt in ein Kodierungsproblem überführe und damit zur Intensivierung des Warencharakters aller Dinge und Lebewesen führe, anknüpfen und damit den Prozess der Digitalisierung und des Datenextraktivismus vertiefend untersuchen wollte. Mitunter habe ich es dann verpasst, das Ganze anhand dem Begriff der Reinheit zuzuspitzen, denn in einer Welt, in der alle Aktivität dazu dient, Waren und Dienstleistungen zu produzieren, um sie über ein Medium namens Geld auf dem Markt auszutauschen, muss dieses Medium möglichst rein sein, und zwar im Sinne aller 3 der in der 3. Vorlesung angebrachten Bedeutungen. Spätestens mit dem Aufkommen der Zentralbanken im 18. Jahrhundert muss Geld erstens rein, ohne fremdartige Bestandteile, ungemischt, unverfälscht, zweitens ausschließlich Geld, also reines Geld, und drittens frei von Schuld sein. Ist die materielle Form und sein Inhalt einmal definiert, dürfen sowohl Münzen als auch Papiergeld weder verunreinigt, noch dürfen fremde Ergänzungen darauf geklebt oder gezeichnet werden. Es darf auch nicht gefälscht werden. Münzen können auch nicht eingeschmolzen werden, sonst verlieren sie ihren Geldstatus. All dies führt dazu, dass gerade beim Bargeld schwierig zu bestimmen ist, woher es kommt, woher es stammt. Es ist frei von Anzeichen, etwa der vorherigen Besitzerin, und lässt sich zum Beispiel nicht bestimmen, ob es gestohlen wurde. Gerade dieses Unschuldigsein des Bargelds scheint aber ein Effekt der beiden ersten Reinheitsgebote zu sein, die jedoch stark auf ihre kontingente Faktizität und Künstlichkeit hinweisen. Es musste erst definiert werden, welche Metallmischung für eine D-Mark oder einen Franken benutzt wird und welche Prägung sie erhalten. Es mussten auch Gesetze her, die die Fälschung und Zweckentfremdung von Geld strafbar machten, damit es als Zahlungsmittel funktionieren kann. Beim Benutzen im Alltag wird Bargeld jedoch rein instrumental eingesetzt, das heißt, die Künstlichkeit des Gelds wird vergessen. Es scheint in seiner Abstraktheit als Wert von Waren und Dienstleistungen das Natürlichste auf der Welt zu sein. Geld ist ganz normal. Mit all diesen Eigenschaften scheint die gesellschaftliche Konsolidierung des Bargelds im 18. Jahrhundert wichtige Bedingungen für die digitale Datenverarbeitung vorwegzunehmen. Dies werde ich nun etwas detaillierter darlegen. Damit ich Daten mit dem Verfahren der linearen Regression etwa analysieren kann, muss ich sie erst einmal mit der Tastatur eingeben. Meine Stimme kann natürlich auch Daten liefern, aber das ist jetzt etwas komplizierter und kein einfaches Beispiel. Drücke ich einen Tastaturknopf auf meiner externen USB-Tastatur, wird ein klar unterscheidbares Signal generiert, das vom Keyboard-Prozessor unterhalb der Tastatur detektiert wird, um dann sofort per USB und darin eingekapselt ein Datenformat namens Scancode an den Computer zu senden. Hier wird das Signal dann von der USB-Schnittstelle abgefangen und umformatiert, sodass es irgendwann durch zahlreiche weitere Umwandlungen auf der Oberfläche des Bildschirms im Rahmen einer Software-Applikation, meist in Form einer Zahl, in einer Tabelle erscheint. Mit der Software kann ich dann die lineare Regression durchführen. Dies löst wiederum Prozesse aus, die auch die CPU beansprucht. Damit die Übertragung und der Austausch, hier beginnt nun die Analogie, zwischen dem Druck auf den Tastaturknopf als Aktivität eigentlich eine Form von Mikroarbeit und dem entsprechenden alphanumerischen Zeichen im Bildschirm funktioniert, dieser Austausch, müssen die Signale rein sein. Alle Signale, die im Dazwischen passieren, müssen in einem bestimmten Format gezeitigt werden. Sie sind wie die Form von Münzen und Geldnoten vereinheitlicht, normiert und standardisiert. Zweckentfremdung entspricht nicht dem Zweck der Zeicheneingabe. Der Buchstabe auf meiner USB-Tastatur entspricht dem Buchstaben, den ich auf dem Bildschirm sehe. Er ist ausschließlich Buchstabe und nichts anderes. Übertragungsfehler und Unreinheiten sind, wie gesagt, unbedingt zu vermeiden. Dazu wird hier im Digitalen die sogenannte zyklische Redundanzprüfung mittels einer Polynomdivision zwischengeschaltet. Auf einer mikrostrukturellen Ebene ist also Computation somit in fast sämtlichen digitalen Übertragungsprozessen impliziert. Ich möchte jedoch an dieser Stelle Prozesse der Computation auf einer höheren Ebene betrachten. Ich bleibe jedoch noch kurz bei der Reinheit des digitalen Signals. Meine Mikroarbeit der Tastatureingabe, die mit einem am Bildschirm sichtbaren Buchstaben ausgetauscht wird, ist auch abstrakt, unschuldig, kontextlos, rein wie das Geld. Selbstverständlich wird nicht ersichtlich, wer, was und aus welchen Motiven eine Taste auf der Tastatur gedrückt wird. Soweit also die Analogien zum Bargeld an sich. Im Folgenden werde ich nochmals versuchen, das gerade Besprochene mit dem Prozess der Wertbildung zu verschränken. Denn dass sämtliche digitale Prozesse und Verfahren der Digitalisierung auch Austauschprozesse sind, in denen aus allen messbaren Phänomenen der Welt per Vereinfachung, Normierung, Abstrahierung und Reinigung diskrete Werte ermittelt und abgespaltet werden, ist das eine. Ein Blick über das Bargeld hinaus bzw. zurück auf die Arbeit und die Waren, die getauscht werden, ermöglicht vielleicht ein weitaus provokanteres Bild. Es geht hier um das gesellschaftlich vereinbarte und normierte Geltungs- und Tauschverhältnis, das laut der Wertabspaltungstheorie zwischen den zu tauschenden Waren erzeugt wird. betrachten wir wieder das bekannte Beispiel von Marx. 20 Ellen Leinwand sind einen Rock wert, die beide auch mit 40 Pfund Tee und 2 Unzen Gold getauscht werden können. Michael Heinrich erklärte den Kern der Wertabspaltungstheorie folgendermaßen. Ich zitiere: Im Tausch gilt die verausgabte konkrete Arbeit als ein bestimmtes Quantum wertbildender abstrakter Arbeit. Ende Zitat. Der Tauschwert ist eine medial-soziale Angelegenheit zwischen mindestens 2 Entitäten. Eine gesellschaftlich konstruierte Relation, die als dingliche Eigenschaft des Zahlungsmediums erscheint. Im Laufe der Zeit und durch Optimierung der Regierungsform hat sich dann laut Marx über den Zwischenschritt von Goldmünzen das Bargeld als Zahlungsmittel oder Medium etabliert. Nun scheint mir der Prozess der Bildung von Verhältnissen zwischen Waren und seine Manifestation und Konkretisierung in ein weiteres Medium vergleichbar mit der Bildung von Korrelationen als statistische Methode zu sein. Eine Korrelation beschreibt eine Beziehung, will heißen ein Verhältnis, eine Relation, die zwischen mindestens 2 messbaren Zuständen, das heißt Parameter oder Werte, eines Datensatzes entsteht. Es gibt starke Zusammenhänge und schwache Zusammenhänge. Bei einer linearen Regression herrscht im Vergleich zur Korrelation nur ein einseitiges asymmetrisches Verhältnis vor, während bei der Korrelation von einem symmetrischen Verhältnis gesprochen wird. Es bedeutet zum Beispiel, dass bei einer Korrelation ein Anstieg der Variable A einen linear abhängigen Anstieg der Variable B beobachtbar macht und umgekehrt. Bei einer linearen Regression ist die Abhängigkeit nur einseitig. Erhöht sich Variable B, muss sich Variable A nicht erhöhen, aber wenn sich Variable A erhöht, dann erhöht sich die Variable B. Es wird hier auch von der abhängigen und unabhängigen Variable gesprochen. Wenn die Korrelation bzw. das lineare Verhältnis hoch ist, dann entspricht dies einem Warentausch. Dies meine These. Der Wert der Leinwand korreliert stark mit dem Wert eines Rocks. Die Korrelation macht die Leinwand und den Rock tauschbar und damit zu Waren mit einem Tauschwert. Damit kann ich die kapitalistisch vernünftige Epistemologie, die bei der linearen Regression im Spiel ist, stärker zum Vorschein bringen. Ich erinnere an das einfache Beispiel im Feld eines fiktiven, perfekt optimierten Bildungsapparats und des Versuchs, die Anzahl Lesestunden von Fachliteratur mit der erreichten Prüfungsleistung in diesem Fach mittels einem simplen linearen Faktor asymmetrisch zu korrelieren und im Voraus berechenbar zu machen. Hier wird versucht, die Leistungssteigerung pro verrichtete Lesestunde herauszufinden. Das lineare Geltungsverhältnis mehr Lesestunden gleich Steigerung der Leistung wird einfach angenommen. Dinge werden stark vereinfacht und im schlechtesten Fall wird diese konstruierte Relation zweier eigentlich nicht kopplungsfähigen Entitäten getauscht, wenn auch nur in eine Richtung, und als Selektions- oder Qualifikationskriterium naturalisiert. In solch einer fiktiven Hochschule könnten so Studentinnen, die aus irgendwelchen Gründen nicht viel lesen können, aber trotzdem gute Leistungen erbringen könnten, diskriminiert und ausgeschlossen werden. Lineare Regression intensiviert in diesem Fall den wahren Charakter der Studierenden. Wie bereits in der 5. Vorlesung dargelegt, werden mit dem Verfahren der linearen Regression auch Variablen, die nicht gesammelt wurden, wie beispielsweise Gender, Race, Herkunft oder Wohnort, aus vorhandenen Variablen, sogenannten Proxy-Variablen, also Stellvertretervariablen, linear ableitbar. Besonders wenn die ausgelassene bzw. versteckte Variable mit einer der vorhandenen Variable auch nur leicht korreliert. Der Einsatz von Proxy-Variablen kann die Effektivität der Vorhersage stark abschwächen oder umgekehrt stark verstärken, was zu besonders effektiven Vorhersagen führen kann, die aber eben verheerende Folgen zeitigen könnten. Eine starke Vorhersage ist annähernd genauso effektiv wie ein Geltungsverhältnis. Solcher Verstärkungseffekt der Vorurteilsbildung in den maschinell-algorithmischen Verfahren, nicht nur der Einschätzung, sondern auch der Kommodifizierung von Menschen, sind sehr mächtig. Wenn die lineare Regression und noch genereller die Suche nach Korrelation wichtige statistische und computatorische Analyseverfahren sind, Und wenn Statistik als Wissenschaft der Staatsbeschreibung seit ihrer Erfindung im 18. Jahrhundert eng mit der Objektivierung von Subjekten, also Menschen, durch staatliche und profitorientierte Machtgefüge zusammenhängt, dann bedeutet dies, dass sie als Methode des Regierens nicht zufällig mit der historisch älteren Regierungsmethode der Geldprägung durch Zentralbanken verwandt zu sein scheint. Durch den aktuellen Siegeszug der Korrelationsmaschinen wie die komputatorischen oder algorithmischen Verfahren des maschinellen Lernens und Erkennens auch genannt werden könnten, entpuppen sich diese, zugespitzt formuliert, auch als Kommodifizierungsmaschinen, also als Geldmaschinen, die alle messbaren Phänomene korrelieren und damit in je spezifische Geldwährungen umwandeln. Nach der marxistischen Medienwissenschaftlerin Mackenzie Waugh müssten die Besitzerinnen dieser Korrelationsmaschinen nicht mehr als Kapitalisten bezeichnet werden, sondern als Vektorialisten. Denn sie alleine besitzen die Macht, beliebige Geltungsverhältnisse zu setzen und an den lukrativsten Stellen unserer voll digitalisierten und computerisierten planetarischen Infrastruktur zu verteilen und die Produkte wieder einzusammeln, um daraus Profite zu schlagen. Ich möchte nun die zweite Verflechtung, die ich eingangs angekündigt habe, angehen. Das bisher Entwickelte werde ich nochmals mit dem Begriff des Dispositivs kurzschließen, was ich bisher versäumt habe. Komputation als Effekt eines Dispositivs bedeutet, dass es sowohl strukturell räumlich als auch zeitlich prozessual zu verstehen ist. Ein Dispositiv besteht, wie ich in der Einführungsvorlesung angedeutet habe, nicht nur aus materiellen Verkettungen, Verbindungen und ihre Produktion, sondern gleichzeitig auch aus symbolischen Vorschriften, Regeln und Gesetzen, ganz im Sinne meines fabulierten Hologramms der Aufschichtung aus der vierten Vorlesung, aus der jegliche Variante von Digitalität besteht. Ich erinnere, zuunterst liegt die Schicht der Rohstoffe und Hardware, das heißt jene der Elektronik und Halbleiter, dann jene der Signale, die darin gezeitigt werden. Darauf kommen dann die ersten Schichten der Kommunikationsprotokolle und des Maschinencodes bis hin zu jener der höheren Programmiersprachen, der Interfaces und der Endnutzerinnen. Der Medienwissenschaftler Benjamin Bratton stellt eine ähnliche Version meines Hologramms in seinem 2016 erschienenen Buch The Stack auf planetarischer Ebene dar. So verstanden sind nicht nur unsere Geräte, die Hardware, sondern auch die Stadt, der Untergrund und die Atmosphäre Teil dieser ersten Schicht. Die Rohstoffe für unsere digitalen Geräte werden ja nicht vor unserer Haustüre abgebaut, sondern in fernen Ländern wie China, Bolivien oder in Zentralafrika. Man muss den ganzen Planeten sozusagen mitdenken, der folglich überzogen ist aus Dispositiven der Komputation, wobei eben auch ein Dispositiv, ich zitiere hier wieder Foucault, eine Formation, deren Hauptfunktion zu einem gegebenen historischen Zeitpunkt darin bestanden hat, auf einen Notstand zu antworten ist. Notstand wird hier als Urgence bezeichnet im Original. Das Dispositiv hat also eine vorwiegend strategische Funktion, Ende Zitat. Das Wort Urgence wurde hier nicht wie üblich als Notfall oder Dringlichkeit übersetzt, sondern eben als Notstand. Als Notstand wird ein gefährlicher Zustand bezeichnet, für dessen Behebung außerordentliche, sonst nicht geduldete Maßnahmen erforderlich sind. Was sind also die Dringlichkeiten und Notstände, die Computation rechtfertigen? Wir wissen vielleicht und mittlerweile ganz gut, dass es stets die Notstände der Mächtigen und Reichen war, um ihre Macht zu sichern, die sich dann eben behauptet hat und zur Entwicklung diverser Mediensysteme führte. Der Automatismus des Kapitalismus und der Zwang der Geldvermehrung in der Kapitalbewegung, Geld, Ware, noch mehr Geld und die Entstehung von Finanzmarktkrisen, die zahlreiche Notstände bewirkten, die den Reichtum der ganz Reichen meistens nur vermehrt haben, statt sie eben in den Ruin zu treiben. Diese Notstände sind eigentlich hier eben gemeint. Es wäre aber sehr wohl produktiv auch, und auch wichtig angesichts der aktuellen zwei Notstände, mit denen wir konfrontiert sind. Ich meine erstens die seit dem Frühjahr 2020 andauernde Covid-19-Pandemie und zweitens die globale Klimaerwärmung. Es wäre also äußerst wichtig, beide Notstände hinsichtlich ihrer Verflechtung mit Zeitigungen von Computation zu befragen, was ich sicherlich in das Programm der verbleibenden 6 oder 7 Vorlesungen aufnehmen werde. Hier wird es auch darum gehen, Raum für das Nachdenken über alternative Strategien und Dispositive zu bieten, zu eröffnen und zu generieren. Zum Schluss möchte ich nun, wie angekündigt, einen Ausblick wagen. In der letzten Vorlesung kam ich zur Einsicht, dass die Wertabspaltung als Form der Standardisierung mit der Annahme einer agonistischen, auf Konkurrenz basierenden Gesellschaft verbunden zu sein scheint. Es reicht also nicht, die Produktionsmittel und Dispositive zu demokratisieren und selbstermächtigend kontrollierbar und gestaltbar zu machen, sondern der Automatismus der endlosen Wertakkumulation durch die Kapitalbewegung und die zuvor diagnostizierte endlose Programmierung und Verbreitung von wertgenerierenden Korrelationsmaschinen muss überwunden werden. Wenn Computation als unreine Aktivität rhetorisch operiert, könnte sie dann auch in einer Rhetorik der Solidarität statt des Wettkampfs operieren? Wie würden solche Dispositive mit solidarisch operierenden Korrelationsmaschinen funktionieren? Statt Kontexte abzuspalten und einen Wert zu abstrahieren, könnten Messungen und Digitalisierungsprozesse in gewissen Situationen die Kontexte, aus der sie stammen, sichtbar machen oder zumindest in ähnliche sinnliche Erfahrungen übersetzen. Neue sinnliche Erfahrungen und neue Rhythmen bergen neue Gewohnheiten und neue Denkweisen. Wenn ich spüren könnte, wie viel Energie in die Produktion des neuen Werbeclips von Tesla gesteckt wurde und wie viel CO2 dabei erzeugt wurde, würde ich es vielleicht anders betrachten. Solidarisch zu operieren bedeutet aber meines Erachtens, dass wir uns wieder zusammenfügen müssen, und zwar nicht nur regional, sondern eben auf planetarischer Ebene. Wir müssen neue Währungsunionen, neue Korrelationsmaschinen schaffen, die uns mit den Arbeiterinnen in den Minen in China, den Klickarbeiterinnen auf den Philippinen und in Indien, den Inselbewohnerinnen in Ozeanien und den Bäuerinnen in Rumänien, die an der Klimaerwärmung leiden, verbinden. Korrelationsmaschinen zu bauen sei erlaubt, solange sie nicht zu reinen Instrumenten, zu naturgegebenen Wahrheiten werden und ihre Gesellschaftlichkeit, Kontextualität, Künstlichkeit und Medialität vergessen werden. Frei nach Marx müsste die verrückte, gespenstische Objektivität funktionierender Korrelationsmaschinen stets sichtbar und verständlich bleiben. Das Ansetzen bei der Endbenutzerin ist aber nicht der beste Weg, denn sie wird dadurch isoliert und allein verantwortlich gemacht. Es müssten also auch eigene, gerechte und nachhaltige Netzwerke und Produktionsketten gemeinsam erstellt werden. Eben gemeinsam statt einsam muss auch hier die Leitlinie sein. Die Planung und Realisierung von globalen, aber gerechten und nicht ausbeuterischen Produktionsnetzwerken ist ein Vorhaben, in dem Computation sicherlich eine maßgebliche Rolle spielen würde. Statt den monetären Wert einer Messung und ihrer Zahlenwerte als Maß aller Dinge zu nehmen, müsste man eben vor allem die Nützlichkeit und das Solidaritätspotenzial von Messwerten und neuen Formen der Berechnung und des Korrelierens mittels kluger Statistik ins Visier nehmen und weder das Innovationspotenzial noch die Vermarktbarkeit als Maßstab betrachten. Das Prinzip der Solidarität könnte etwa in Richtlinien münden, die vorschreiben, dass schnelles Wachstum an Reichtum aufgedeckt, angezeigt und auf ihre Ursachen hin erforscht werden müssen. Überschuss und Überproduktion könnten durch solidarische Algorithmen, Dispositive aufgedeckt und an Bedürftige verteilt werden. Für all diese Ansätze wären auch Methoden der Computation maßgeblich. Hier wäre eine unreine, das heißt verfolgbare Geldform sicherlich nützlich. Bei anderen Situationen ist aber auch Vorsicht geboten. Transparenz führt gerade bei Ohnmächtigen oft zur Verschlechterung ihrer Situation. Sie werden eben dadurch noch verletzlicher. Um aber mit solchen Wegen und möglichen Zukünften rhetorisch zu überzeugen, wären aber meines Erachtens nicht nur neue Fiktionen und Geschichten, wie es Donna Haraway im Cyborg-Manifesto vorschlägt, sondern auch neue alternative computatorische Modelle, Simulationen und Spiele, die solche Szenarien fassbar machen, nötig. An einer anderen Stelle nenne ich solch ein Vorgehen kritisches Modellieren oder auch Counter-Dancing. Kritisches Modellieren meint, dass Computer Modelle nicht nur einseitig eben für die Profitoptimierung und eben, wie wir gehört haben, die Bevölkerungskontrolle und so weiter eingesetzt werden, sondern auch für das solidarische Zusammenleben instrumentalisiert werden könnten. Wie bereits der amerikanische Literaturtheoretiker und Marxist Frederick Jameson meinte, ist die Unfähigkeit, sozial zu kartieren, für die politische Erfahrung ebenso lähmend wie die analoge Unfähigkeit, räumlich zu kartieren, für die urbane Erfahrung. Ja, wer also keine Karten lesen kann, ist verloren in einer Großstadt oder auch wer solche Wege und den Raum eben nicht sozusagen kognitiv kartieren kann. Für die kritische Meinungsbildung ist es also wichtig, eigene Karten und Übersichtsdiagramme zu entwerfen, die Verhältnisse sichtbar machen, die normalerweise unreflektiert bleiben. Dies nannte Jameson kognitives Kartografieren, Cognitive Mapping. Heute könnte man analog dazu behaupten, dass die Unfähigkeit, sozial zu modellieren, zu kodieren und zu programmieren, für unser technopolitisches Handeln im Zeitalter des digitalen Kapitalismus ebenso lähmend sei wie die entsprechende Unfähigkeit, die Funktionalitäten und Arbeitsweisen etwa eines sozialen Netzwerks zu durchschauen sei. In diesem Sinne müssen wir lernen, neue Modelle und Operativitäten zu entwerfen und in Bewegung zu bringen. Modelle, Verfahren, Algorithmen, die die endlose Kapitalbewegung sichtbar machen und diese geschickt, kontrollierbar und basisdemokratisch regierbar machen, sind eben auch hier gefragt. Die Frage nach neuen Fiktionen, neuer Kunst, Literatur und Poesie, wie es kritische Denker weltweit fordern und stellen, muss meines Erachtens auf die neuen Möglichkeiten digitaler Computation, Simulation und Affektivität angepasst werden. All die in diesem letzten Abschnitt erwähnten Punkte werde ich in den nächsten Vorlesungen versuchen wieder aufzunehmen und weiterzuentwickeln. Vielen Dank fürs Zuhören.